Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook Marketing Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften im Handel, dem Energiewesen, der Telekommunikation, Technologie, Entertainment und Medien. Und seit Januar des Jahres 2020 haben wir auch ein dediziertes Team in der Schweiz, das sich um die Partnerschaften in der Schweiz kümmert und dementsprechend war es mir sehr wichtig, ein großes Anliegen, auch eine Gästin aus der Schweiz einzuladen. Heute im Studio zu Gast ist Silvia Schmucker, Director E-Commerce, Performance Marketing und Campaign Management bei Swarovski. Hallo, liebe Silvia.
Hallo, Jin. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute. Zumindest virtuell.
Ja, klasse. Klasse, dass du uns unterstützt und du hast ja einen ganz beeindruckenden Lebenslauf und Erfahrungswerte gesammelt im digitalen Bereich. So zum Beispiel zum Einstieg deiner Karriere bei eBay Marketplace gearbeitet, bist von da aus zu Charles Vögele Trading GmbH gegangen, dann zu Hugo Boss, Beauty Pearls, die Quelle GmbH und jetzt nun Swarovski. Das ist ja ein ganz, ganz toller Erfahrungsschatz im Bereich des digitalen Marketings und von daher freue ich mich sehr, dass du hier bist. Vielleicht kannst du ja mal
die Reihenfolge ist ein bisschen anders eigentlich.
Dann habe ich hier eine falsche
Memo. Also angefangen habe ich mal bei Quelle, war auch ein sehr spannender Teil in meinem Leben und bin danach weitergekommen. Mein letzter Stand vor Swarovski war eBay.
Wurde es hier einfach im tabellarischen Verlauf umgedreht. Aber gut, ändert nichts an der Tatsache, dass du hier wirklich einen extrem breiten Scope an digitalen Erfahrungswerten hast und E-Commerce und jetzt bei Swarovski als Head of Digital Marketing Operations internationale Verantwortung trägst. Und erzähl doch mal, was hat dich an E-Commerce fasziniert? Wie bist du da reingestoßen?
Ich bin eher reingefallen in den Bereich E-Commerce. Das war mehr Zufall während meines Studiums über mein erstes Praktikum. Das war damals bei der DATEV, ein ganz trockener Bereich für Systeme für Steuerberater. Ja, nicht mein Lieblingsthema. Aber die hatten damals angefangen, sich als Provider aufzutun für Internet, für die Steuerberater. Und da hatte ich mein Praktikum gemacht und hatte die dabei unterstützt, dort einen Business Case zu erstellen. Und das waren so meine ersten Anschmiegspunkte an das Internetthema im Jahre 2001.
Ja, das war doch sehr early stage, ne?
Ja, ich glaube, das war so die zweite Internetblase, wenn man das, wenn man sich noch so ein bisschen dran erinnert. Ja, und so bin ich dann auch weiter immer reingefallen durch ein nächstes Praktikum bei Siemens, wo ich auch an einer internationalen Marketing-Datenbank, ein Extranet gearbeitet habe, wo alle weltweit ihre Creatives austauschen können. Und so ging das dann so weiter, bis ich bei Quelle gelandet bin, auch für ein Praktikum im internationalen Vertrieb und habe dort mit einer sehr kleinen Abteilung den internationalen E-Commerce-Rollout aufgebaut, hauptsächlich für mittelosteuropäische Länder, für Quelle und später dann auch für Neckermann. Also ich bin nach dem Praktikum auch dort geblieben für eine ganze Weile. Es war ein sehr spannender Bereich, Online-Shops aufzubauen in den unterschiedlichsten Ländern.
Das ist ja inzwischen halt auch eine ganze Spanne an Zeit. 17 Jahre sind vergangen, indem du dich in diesem Bereich deine Erfahrungswerte gesammelt hast und die ganzen verschiedenen Positionen begleitet hast. Was zeichnet
das
ging
ganz vor, wenn du sagst 17 Jahre, bin ganz schön alt geworden.
Die Zeit vergeht im Fluge. Ne? Tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen musste. Aber du hast ja unheimlich viel gesehen. Vielleicht kannst du ja mal beschreiben, was für dich so die größten Veränderungen waren über die 17 Jahre hinweg und was für dich modernes E-Commerce auszeichnet.
Oh, ja, in den 17 Jahren ist viel passiert. Darüber nachdenkt, viele Entwicklungen, die kamen auch erst innerhalb der letzten 17 Jahre. Das iPhone gibt's, glaube ich, auch erst seit 2007, so ist in der Richtung. Facebook gibt's, glaube ich, seit 2004?
Das 2004, genau,
exakt. 2004, ja. Viele neue Plattformen, Instagram kam später, dann in den letzten Jahren mit Voice Assistance, Artificial Intelligence, Intelligence, Augmented Reality. Es ergibt sich eigentlich ständig irgendwas Neues. Ständig kommen neue Technologien, neue Webseiten, neue Partner. Jeder entwickelt sich weiter. Auch Amazon hat irgendwann mal angefangen als Buchhändler und jetzt kriegt man dort alles und kann dort auch Videos streamen und Musik streamen. Also wer hätte das damals gedacht von dem Buchhändler? Also es entwickelt sich alles ständig weiter. Es gibt ständig neue Formate, neue Webseiten. Der Markt verschiebt sich immer wieder in unterschiedliche Richtungen. Ich glaube, das ist etwas, was das auch unglaublich spannend macht, was im E-Commerce passiert und wie es sich auch weiterentwickeln kann.
Ja, die Technologieentwicklung ist natürlich rasant fortgeschritten. Du hast eben ganz wichtige Meilensteine genannt, wie zum Beispiel das iPhone, was ja im Prinzip die ganze App-Ökonomie und das ganze Ecosystem möglich gemacht hat. Wie hast du damals diese Phase wahrgenommen? War deine Einschätzung auch so, oh, der Shift zu mobil wird mal so eine Tragweite gewinnen?
Ja, ich hatte schon immer ein Fable für neue Technologien, also oder für neue Gadgets. Also
Woher kommt das?
Eine mit der ersten, ich hatte auch das erste iPhone. Ich möchte jetzt nicht zu viel Werbung machen für Apple, aber ich habe schon sehr viele Produkte von denen. Ich mag die auch sehr gerne und ich freue mich immer, neue Sachen auszuprobieren. Auch Voice Assistant finde ich super, habe ich auch zu Hause. Ich darf sie jetzt nicht nennen, weil ansonsten gehen dann sehr schnell die Lichter an und die Sprachsteuerung, die eigentlich dann auch fast zu Hause alles steuert. Ich finde das absolut faszinierend, auch diese neuen Dinge auszuprobieren, was vor allem, was das Leben auch einfacher macht. Und ich glaube, das sind auch die Dinge, die sich normalerweise durchsetzen in Technologien, die für uns, uns das Leben ein bisschen vereinfachen und auch ein bisschen angenehmer machen. Ich habe auch sogar meine Eltern dazu gebracht, ihre Voice Assistants zu Hause zu haben, die sie auch mit Freude nutzen.
Das habe ich noch nicht geschafft, aber das ist eine interessante Perspektive, doch mal zu vermitteln. Das bringt ja auch völlige neue Work-from-Home-Podcast-Failure-Möglichkeiten hier auf dem Plan, ja, wenn du das falsche Wort nennst und bei dir geht jetzt das Licht an oder hast du die Elektronik ausgeschaltet?
Nein, also ich könnte meine Assistenz hier schnell aktivieren mit der Sprachsteuerung.
Klasse. Nun hast du ja auch in den verschiedensten Industrien und in Branchen gearbeitet, also nicht nur eine lange Zeit als Digitalexpertin gearbeitet, sondern auch wirklich einfach auch verschiedenste Branchen gesehen. Und es hat sich dann halt in dem Bereich Fashion verschlagen mit Hugo Boss und jetzt auch Swarovski, Lifestyle und Luxusartikel. Was unterscheidet die Industrien voneinander? Wie hast du die Entwicklung, die Schritte über die verschiedenen Industrien hinweg wahrgenommen?
Ja, ich glaube, die Fashion-Anbieter oder auch Jewelry und Luxury, die haben alle ein bisschen länger gebraucht, sind alle ein bisschen später durchgestartet. Es hat ja doch eher mit den größeren oder mit einfachen Produkten angefangen oder dann eben wie Quelle, die sowieso ein Versandhandel vorher schon waren, wo es dann relativ einfach war, das auch umzustellen auf Internet, wobei sie dann später so ein bisschen in der Ausrichtung sich verheddert haben und das dann leider nicht so gut zu Ende ging. Aber die hatten dann auch relativ schnell aufgeholt, weil sie auch erkannt haben, dass sie ihre Produkte nochmal in einem anderen anders darstellen können und nochmal andere Zielgruppen erreichen. Gerade Marken so wie Hugo Boss, wo vielleicht nicht jeder gerne in den Laden reingeht, weil er sich dann ein bisschen unwohl fühlt oder auch was man auch bei Luxusmarken hat, da mag man vielleicht nicht unbedingt an dem Bodyguard vorbeigehen, der ihn dann vielleicht ein bisschen skeptisch anguckt. Und Internet, da kann man sich relativ leicht umschauen, leicht reingehen, ohne irgendwelche Hürden zu haben. Das macht das Ganze nochmal interessant für den Kunden, neue Marken auszuprobieren und zu erleben, ohne diese Offline-Hürde zu haben.
Ihr seid als Swarovski natürlich eine Organisation, die sehr international operiert. Wie hast du die Situation empfunden, als du bei Swarovski mit diesem internationalen Scope speziell für das digitale Thema eingetreten bist? War das Unternehmen gut aufgestellt? War es optimal aufgestellt? War viel Entwicklungsarbeit notwendig? Habt ihr noch viel Entwicklungsarbeit? Was sind so die Themen, die dich aktuell da beschäftigen?
Ja, also international hatte ich schon immer gearbeitet. Da ist Swarovski auch sehr stark aufgestellt, sind in über 190 Ländern vertreten. Also man bekommt Swarovski-Produkte wirklich überall, wo man möchte. Digital aufgestellt, da hat sich sehr viel getan in den letzten paar Jahren. Da wurde E-Commerce wirklich zu einem Fokuspunkt etabliert, also dass man hier ganz stark das Wachstum vorantreiben kann über verschiedene E-Commerce-Kanäle. Also nicht nur über den eigenen Swarovski.com Flagship-Store, aber auch über Third-Party-Players, dort entsprechend die Produkte zugänglich zu machen für unsere Kunden. Auch das Thema Omnichannel hat einen extremen Push erfahren in den letzten Jahren, um dann auch E-Commerce und das Brick-and-Mortar-Business entsprechend zu verknüpfen und hier einfach für den Kunden das Erlebnis so einfach und smooth wie möglich zu machen. Da hat sich definitiv einiges getan, schon in den letzten Jahren. Der Turbo kam natürlich dazu durch Covid. Da gab es ja auch verschiedene schöne Ausführungen, dass Covid die digitale Transformation vorantreibt, mehr als alles andere.
Zeitraffer, ne?
Einmal auf den Push. Das hat natürlich auch nochmal geholfen. Das hat dann, für uns war schon mal gut, weil wir in den letzten Jahren schon einen stärkeren Fokus hatten auf E-Commerce, sodass wir da schon besser aufgestellt waren. Aber der Turbo kam dann auch einfach nochmal durch Covid, wo man auch sehr schnell neue und andere Formate ausprobieren musste. Wir haben zum Beispiel ein neues Tool oder ein neues Feature innerhalb von 2 Wochen live gebracht in Australien, bei dem wir einen Live-Chat anbieten mit Store-Mitarbeitern, mit der Live-Chat-Funktion in einem Store den Store-Mitarbeiter sehen kann. Der kann dort die Produkte zeigen und die Qualität von dem Video ist einfach unglaublich. Also ich bin immer noch ganz fasziniert davon.
Da geht es um die neue Store-Experience, die man halt durch den Covid geprägt hier gestalten kann. Wenn man, und das finde ich ein total tolles Beispiel, selber wenn man so strukturell reinschaut, was waren die Themen, die du speziell als Digitalexpertin mit diesem Turbo im Rücken fundamental verändern konntest? Was waren die ersten Themen, in die man reingeschaut hat? Ihr habt eine sehr interessante Struktur, die besteht aus Läden, aus eigengeführten Geschäften, Flagship Stores. Ihr habt dritte Vertriebskanäle, wenn ich richtig informiert bin, wo ihr im Handel auch verkauft und ihr habt diesen Online-Auftritt. Das ist ja eine ziemlich komplexe Struktur. Vielleicht kannst du ja mal so reingehen. Wo ist was passiert?
Du meinst während der letzten Monate?
Ja.
Oder
während der letzten Jahre? Durch diesen Turbo, der entstanden ist.
Nun, ja, das ist ein bisschen schwieriger zu umfassen, weil die Covid war natürlich etwas, was alle sehr aus dem Hocker gerissen hat. Das war nichts, wofür man planen konnte. Es kam sehr spontan und man musste dann auch relativ schnell reagieren in verschiedenen Bereichen. Wir hatten weltweit hatte man ja relativ schnell die Lockdowns, wo die Läden geschlossen wurden. Das heißt, der Fokus war dann auch schon stärker auf E-Commerce, weil man wusste, okay, das ist jetzt gerade auch das Einzige, was in einem bestimmten Land auch verfügbar ist für den Kunden, um auch mit dem Kunden entsprechend zu kommunizieren, um auch zu sagen, hey, kannst du jetzt vielleicht gerade nicht in den, der Laden ist gerade geschlossen, wir informieren dich auch, sobald er wieder geöffnet ist, guck dir auch in der Zwischenzeit auch mal online unsere Kollektion an. Das sind natürlich was man relativ schnell gemacht hat. Dann glaube ich, was alle Händler und Marken dann auch erfahren haben, ist natürlich, wenn sehr viele Geschäfte geschlossen sind oder geschlossen sein müssten, gerätst du natürlich auch in eine wirtschaftliche Schieflage, mit der du nicht gerechnet hast und die du dann auch relativ schnell abfangen musst. Wir hatten dann auch verschiedene Aktionen, um möglichst den Umsatz anzukurbeln online. Wir haben auch gesehen, dass das Konsumentenverhalten sich stark verändert hat und dass viele Leute dann auch online mehr bestellt haben, was dann auf der anderen Seite wieder enorme Herausforderungen in der Supply Chain, in der Logistik verursacht hat oder auch bei dem Kundenservice, weil die natürlich auch nicht dann mit dem Ansturm gerechnet haben. Also da hat sich sehr, sehr viel bewegt. Durch eine sehr enge Zusammenarbeit von allen verschiedenen Bereichen. Also da, das war wirklich auch sehr schön zu sehen, wie alle an einem Strang gezogen haben und versucht haben, alles zu tun, um den Kunden möglichst das beste Einkaufserlebnis zu geben und ihm trotzdem zu vermitteln, dass wir alles tun, um für ihn da zu sein und möglichst schnell seine Bestellung an ihn zu senden, trotz der Gegebenheiten.
Das klingt, als hätte die interne Verzahnung und der Austausch dadurch sich verbessert.
Ja, ich glaube, der war vorher auch schon sehr gut, aber mit dem Fokus, dass alle dann auch auf E-Commerce geschaut haben, da einfach nochmal stärker unterstützt, gerade in dem Bereich, um zu sehen, okay, was können wir tun, um das E-Commerce-Team, was gerade unter Wasser ist, einfach noch stärker zu unterstützen und hier auch immer den Kunden im Fokus zu behalten. Ja, es hat es auf jeden Fall nochmal verbessert und ähnlich wie bei allem einfach dieser zusätzliche Push auch nochmal gebracht. Und das andere, was ich auch gerade erwähnt habe mit dem neuen Feature, mit dem Go in Store, das auszuprobieren, dass es auch so schnell ging, ist auch nochmal dieser Push, dass wenn man die Prioritäten ganz klar fokussiert, man natürlich auch viel schneller die Dinge umsetzen kann und viel mehr ausprobieren, mit weniger Diskussionen vielleicht.
Da sind ganz viele Anschlussfragen, die sich durch diese Themen für mich ergeben. Eine wäre zum Beispiel, wie geht ihr mit der Herausforderung um der Markenerfahrung? Ja, weil ihr habt ja einfach viele verschiedene Vertriebskanäle und nutzt auch noch Marketplaces. Das sind ja, wenn ich das überblicke, vier Dimensionen, ja. Die eigenen Stores, dann dritte Händler, dann die eigenen digitalen Plattformen und Marketplaces. Wie verzahnt ihr das? Habt ihr da eine integrierte Herangehensweise? Wie denkt ihr hier über die Markenerfahrung nach?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, gerade für eine Marke wie Swarovski, die einfach auch sehr emotional aufgeladen ist für den Kunden, ist es wichtig, dass wir entsprechend die Marke über alle Kanäle hinweg auch gleich positionieren, so dass es für den Kunden auch wirklich einheitlich ist. Wir haben ein Marketing-Team, das die Vorgaben gibt und bestimmt, wie wir uns am besten positionieren, wie wir uns darstellen, was die Branding-Guidelines sind und wie das Gesamt aussehen soll. Und mit dem Team arbeiten wir auch sehr eng zusammen. Das heißt, alles, was mein Team dann auch bereitstellt für Online-Third-Parties, aber auch für Swarovski.com, dass das auch abgestimmt ist mit dem Marketing-Team, um hier möglichst einheitlich eine Message an den Kunden zu bringen. Das ist etwas, das ist natürlich, wie du schon meinst, aufgrund von einem Distributionsmix nicht unbedingt leicht, aber wir versuchen da auch noch besser zu werden in der Zukunft.
Durch eure starke internationale Aufstellung, wie zentral seid ihr, wie dezentral müsst ihr sein?
Gute Frage. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was ich immer wieder als Diskussionspunkt bringe. Es gibt Dinge, die müssen zentral entschieden werden, es sollte gerade in der globalen Welt, wenn man verreist oder online, das sieht man auch alles, was in anderen Ländern stattfindet. Deswegen muss es schon eine einheitliche Message für die Marke geben, auf einem globalen Level. Dann gibt es aber auch bestimmte Lokalisierungen, die man auch mit berücksichtigen muss. Also zum Beispiel in Asien sind unsere Kunden dann doch vielleicht ein bisschen sensibler, dass auch die Models oder Influencer, die wir verwenden, dann auch von dem asiatischen Markt kommen. Da reagieren die einfach auch stärker darauf. Ähnlich wie das natürlich in europäischen Märkten ist oder im nordamerikanischen Markt, dass die dann auch nicht so weit weg sind von dem eigenen Wohlbefinden oder von der eigenen Kultur, sodass da schon gewisse Lokalisierungen stattfinden müssen. Es gibt auch in den verschiedenen Ländern nochmal lokale Marketing-Teams, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten, auch für E-Commerce. Für uns ist es auch sehr wichtig, immer mit den lokalen Märkten in Abstimmung zu sein und zu sehen, was passiert da. Sind wir 100% abgestimmt? Ist es für den Kunden klar, was wir machen online und offline, sodass es wirklich aus einer Hand kommt, unabhängig von welchen Teams daran arbeiten oder wo die Teams sitzen. Und heute macht es sowieso eh nicht mehr so viel aus, da wir alle von zu Hause arbeiten, ist es dann auch vollkommen unwichtig, in welchem Land jemand ist.
Neben diesen kulturellen Unterschieden, die es natürlich offensichtlicherweise gibt, verhalten sich auch die Produktkategorien international unterschiedlich? Also wird in Asien anders eingekauft? Funktionieren dort andere Produkte besser oder gibt es da eher auch eine internationale Homogenität?
Es gibt einige Produkte, die sind weltweit Bestseller. Das sind wirklich Produkte, die einfach überall sehr gut von dem Kunden angenommen werden. Es gibt allerdings auch Produkte, die gerade im asiatischen Markt dann nochmal spannender sind, auch für bestimmte Tage, wo dann alles in Rot sein muss, bei dem eine rote Uhr dann viel stärker auch verkauft wird, als sie vielleicht in einem europäischen Markt verkauft wird, weil da Rot vielleicht gerade nicht eine Trendfarbe ist, aber in China hat dann vielleicht Rot ja auch so ein Glücksgefühl oder gibt Glück oder es gibt ja diese Bedeutungen in China, ich kenne da jetzt nicht alle. Ich weiß nur, Rot ist sehr wichtig. Und dann gibt es ja auch noch so spezielle Sachen wie Hello Kitty und ich weiß gar nicht, welches Jahr wir gerade haben, Jahr der Ratte oder Jahr des Schweins. Das sind natürlich dann auch nochmal Themen, die man entsprechend darstellen muss.
Also auch wieder kulturell geprägte Unterschiede, die sich hier auswirken bei euren Produkten. Du bist als Female Leader in einer sehr großen, tradierten Organisation tätig. Welche Prinzipien und Werte zeichnen dein Leadership aus und wie kannst du diese gestalten und wirklich als Leadership wirksam machen bei Swarovski? Das würde mich sehr interessieren.
Ich glaube, ich würde grundsätzlich meinen Leadership-Style als kooperativ beschreiben. Ich glaube, mein Team könnte das noch viel besser beantworten als ich, was mir da eigentlich wichtig ist und was nicht. Ich denke aber, kooperativ beschreibt das sehr gut. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Entscheidungen auch zusammen als Team trifft. Nur dann können alle einfacher auch dem Ziel gegenüberlaufen von dem, was man erreichen möchte. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Für mich ist Leadership insgesamt ein sehr wichtiges Thema. Ich denke, ich hatte in meiner beruflichen Laufbahn den einen oder anderen Chef, den ich jetzt nicht so glücklich fand für mich. Daher weiß ich, wie wichtig es ist, dass man einen Line-Manager hat, der einen auch entsprechend unterstützt und mit dem man auch gerne zusammenarbeitet. Und deswegen nehme ich das auch sehr, sehr ernst. Das heißt nicht, dass ich alles da besonders gut mache. Ich bin sicherlich auch oft Fehler, wo ich mir denke, ach, das hätte ich jetzt vielleicht besser handeln können. Aber ich glaube, dadurch, dass ich es sehr ernst nehme, ist es auf jeden Fall schon mal wichtig und gut.
Wie achtest du auf das Thema Diversity und Inclusion? Sind das kulturelle Themen, die prinzipiell bei Swarovski verankert sind? Hast du da eine persönliche Meinung zu?
Ich finde es ein super wichtiges Thema. Auch kein leichtes Thema. Grundsätzlich bei Swarovski ist es sehr international. Also gerade hier das Team in der Schweiz ist sehr, sehr durchmischt. Ich müsste auch mal nachzählen. Ich glaube, selbst in meinem Team sind mindestens 10 unterschiedliche Nationen vertreten, wahrscheinlich sogar mehr. 2. Aber das müsste ich wirklich mal nachzählen. Das wäre vielleicht ganz interessant, mal rauszufinden. Von daher muss man sich eigentlich tagtäglich schon innerhalb von dem Team mit unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Hintergründen zusammenfinden und sehen, wie man auch das Beste da rausholen kann. Da wird man automatisch so ein bisschen sensibler und auch vorsichtiger, wie man untereinander auch umgeht, solange bis man sich dann auch besser kennengelernt hat, um sicherzugehen, niemanden da etwas etwas schlecht zu machen oder ähnliches.
Kannst du da mal vielleicht ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern und Erfahrungswerte teilen, wo es einfach kulturelle Themen gab, wo du selber dran wachsen musstest als Leader?
Spontan fällt mir da jetzt nicht ein konkretes Beispiel ein. Allerdings ist es schon so, dass ich, ursprünglich bin ich ja aus Deutschland und ich bin schon auch eher ein direkter Mensch. Mhm. Das ist natürlich dann für andere Kulturen oftmals nicht so willkommen. Ja, unsere amerikanischen Kollegen, die umschreiben Dinge ja auch sehr schön oder mögen das dann eher nicht so, wenn man klar sagt, aber Sache ist. Da muss ich mich dann manchmal auch ein bisschen zurückhalten und die Dinge ein bisschen anders und einfacher, ein bisschen ja, netter umformulieren, um dann zum Punkt zu kommen. Das dauert manchmal ein bisschen länger. Da ist dann auch ein bisschen die eigene Geduld gefragt. Aber es macht auf jeden Fall Sinn. Man möchte ja auch, dass jeder sich wohlfühlt.
Diese Erfahrung kann ich auch teilen. Ja, diese deutsche Direktheit, die ist bei uns auch immer wieder kein Thema, aber es fällt halt immer wieder auf, dass wir aus dem deutschen Markt heraus im internationalen Vergleich sehr direkt kommunizieren. Führt auch zu oft sehr lustigen Situationen. Und ich persönlich hatte auch mal eine interessante Erfahrung, als ich auf internationaler Ebene meine Tätigkeit erweitert hatte. Das war 2010, als ich zu Viacom gegangen bin. Davor war ich auch nur im deutschsprachigen Raum tätig. Da hatte ich ein schwedisches Team bekommen und hatte mich gewundert, die sind einfach alle total klasse, total offen und sagen aber auch zu allem ja. Ne? Und ich habe unheimlich Probleme gehabt, das zu lesen. Ja, und habe dann wirklich einfach mal einen dänischen Kollegen, der ein bisschen mehr Zugang hat, gefragt, so wo die Unterschiede oder die Feinheiten liegen. Ne? Und das fand ich ganz interessant. Du, Rasmus Diege hieß mein Kollege damals, Rasmus, ich kann das irgendwie nicht lesen. Die sind eigentlich fast wie so ein bisschen, wie ich asiatische Kulturen wahrnehme, offen in der Wirkung. Und da kommt aber auch nie ein Nein und kein wirkliches Feedback. Ich meinte, Jen, du musst genau zuhören, wie ja gesagt wird. Und wenn die Antwortzeit mehr als 2 Sekunden beträgt, dann ist das ja ein höfliches Nein. Ja, das hat bei mir dann zumindest irgendwie ein bisschen Klick gemacht, ja, um die Kollegen besser zu verstehen und damit mich einfach inklusiver auszurichten. Ja, das war ein sehr, sehr großes kulturelles Learning.
Ja, man stößt da immer wieder auf Dinge, wo man gar nicht gedacht hat. Das ist nochmal interessant.
Die Corona-Krise oder die Corona-Situation, in der wir jetzt sind, die neue Realität, hatte Auswirkungen auf verschiedenste Industrien. Es gab ein paar Industrien, natürlich Travel-Industrie, Automotive-Industrie, die haben direkten Impact und die Auswirkungen sehr deutlich gespürt. Wie würdest du das für die Luxusbranche aktuell beurteilen und was für Chancen oder Herausforderungen entstehen dadurch für die Luxusindustrie?
Ich denke, alle Retailer und Marken, die ein Offline-Geschäft haben, Brick-and-Mortar-Stores haben, die hatten das alle relativ schnell und spontan gemerkt, weil natürlich, wenn alles geschlossen ist und dann plötzlich 90% deiner Läden weltweit geschlossen sind, kannst du da auch nichts verkaufen. Von daher hat das natürlich enorme Auswirkungen. Und zum anderen dann das Konsumentenverhalten. Manche Konsumenten sind dann vielleicht auch eher etwas vorsichtig mit ihren Ausgaben. Manche haben sich dann auch erstmal fokussiert auf die essentiellen Ausgaben, wie wir alle wissen, und sehr viel Toilettenpapier eingekauft. Aber
zumindest im deutschsprachigen Raum, ne? Nicht bei den Franzosen.
Ja, das stimmt, bei den Franzosen nicht, aber die Amerikaner hatten auch sehr viel Toilettenpapier gekauft. Bin ich ganz so sicher, wie es in jedem einzelnen Land war. Aber in vielen, das sind die essentiellen Produkte dann doch stark nach oben geschossen. Nur bedeuten die bei den Franzosen ein bisschen was anderes. Ansonsten sieht man jetzt auch wieder, dass es sich so ein bisschen vom Konsumenten halt normalisiert. Allerdings ist es schon so, dass nicht so viele Leute in die Städte gehen und dort ein ganz normales Shoppingverhalten an den Tag legen. In vielen Ländern muss man auch immer noch Maske tragen, wenn man in den Store geht. Dann ist es eine maximale Anzahl an Kunden, die in den Store rein dürfen. Die wenigsten stellen sich dann außen an, weil sie sagen, oh, ich möchte jetzt unbedingt in den Laden dort reingehen. Da geht man dann vielleicht einfach weiter. Deswegen ist da schon noch ein bisschen was anderes, was auch an den Footfall in den Läden betrifft. Wir müssen sehen, wie lange das noch dauern wird. Gibt es dann vielleicht auch nochmal eine zweite Welle? Wird es nochmal schlimmer? Das lässt sich alles sehr schwer voraussehen. Was sicherlich ist, dass wir natürlich mehr Kunden hatten, die online eingekauft haben. Hoffen, dass auch viele, die online eingekauft haben, auch weiterhin den Online-Kanal nutzen werden. Und vielleicht es auch eine Möglichkeit gibt, die Kunden dort noch besser zu bedienen in Zukunft, um zu sehen, nach was schauen die, was nutzen die, was sind Features, die wir ihnen noch anbieten können, um ihnen das Leben und das Einkaufen online auch noch ein bisschen leichter zu machen.
Durch diese gesteigerte Dimension im Online-Bereich, wie haben sich deine Schwerpunkte im Bereich Performance-Business verändert? Achtest du mehr auf Customer Lifetime Value? Achtest du auf Personalisierung? Hat sich da irgendwas verändert?
In den ersten, also durch Covid jetzt erstmal nicht. Wir haben eigentlich schon geschaut, wir haben sehr stark in den letzten Jahren dann gearbeitet, dort besser zu werden, dass wir mehr Personalisierung reinbringen. Wir haben sehr viel mit Dynamic Creative Optimization gearbeitet, mit Dynamic Product Ads, einfach um dort noch besser zu werden, auch verschiedene Creatives getestet. Und da haben wir einen sehr klaren Plan und Strategie, wie wir weiterarbeiten. Covid hat den Plan jetzt eigentlich nicht verändert. Er hat ihn vielleicht einfach noch ein bisschen, auch hier den Turbo ein bisschen reingeladen, sodass wir noch schneller in dem Bereich vorankommen, dass wir noch mehr testen können, dass wir auch von den anderen Teams, vom Marketing-Team vielleicht auch noch mehr Creatives bekommen können, um dort noch mehr in den Bereich reinzugehen und noch mehr spannende Dinge ausprobieren zu können. Wir hatten sicherlich auch Sachen ausprobiert, und die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten, weil das vorher eher Branding bezogen war, wie Videos. Videos dann auch mehr im Performance-Marketing eingesetzt, kurzfristig im April und Mai, haben das auch immer noch laufen, weil das auch sehr gut funktioniert hat. Leute haben einfach mehr Zeit online verbracht und sich dann auch mehr Videos angeschaut. Da macht es natürlich dann auch Sinn, dort im Performance-Marketing zu sein. Grundsätzlich ist es sowieso schwierig geworden, Performance-Marketing von Branding ganz klar abzugrenzen. Da hat sich ja vor ein paar Jahren der Begriff auch von Brandformance entwickelt, klar, was ich auch einen sehr, sehr schönen und spannenden Begriff finde, weil die Bereiche einfach noch viel stärker zusammengewachsen sind in den letzten Jahren und vielleicht auch gar nicht mehr so getrennt voneinander betrachtet werden sollten.
Aber trotzdem habt ihr Marketing und Performance noch voneinander entkoppelt?
Das stimmt. Allerdings haben wir Performance-Marketing auch eigentlich erst seit 2 Jahren.
Was sehr jung ist.
Es kam relativ spät. Das ist bei Swarovski tatsächlich als eigenes Tool auch mit etabliert wurde. Sie hatten das vor 2 Jahren hatten wir damit konkret angefangen, hatten verschiedene Business Cases auch gemacht, um zu beweisen, dass es einen Mehrwert bringt und dass wir mit einem positiven Return on Advertising Spend Umsatz generieren können für Swarovski. Mhm. Und haben da sehr stark dran gearbeitet, so dass sich das auch wirklich gut etabliert hat, global über die verschiedenen Länder hinweg. Und sind jetzt an dem Punkt, wo wir natürlich drüber nachdenken können, wie kann das Ganze weitergehen und wie kann das in der Zukunft aussehen? Wie können wir es verbinden mit Branding? Deswegen sind wir da vielleicht ein bisschen später dran.
Ich weiß nicht, ob ihr wirklich später dran seid. Auf jeden Fall habt ihr sehr den Turbo eingeschaltet. Ich habe mal eine Frage in Richtung auch ROI. Und zwar haben wir jetzt bei uns herausgefunden, dass 56% des ROI nicht nur bei Performance Marketing, sondern in Summe wirklich entlang des Funnels durch das Creative getrieben werden. Wie geht ihr an eure Assets ran? Habt ihr eine eigene Produktion? Arbeitet ihr mit Agency Networks? Wie funktioniert das bei Swarovski, um agil und skalierbar und schnell zu testen und zu lernen?
Ja, Creative spielt eine unglaublich wichtige Rolle. Es ist eine interessante Zahl, die du gesagt hast. 51% meintest
56.
Du? 56%, ja. Das ist natürlich schon extrem hoch. Also wir haben es noch nicht getestet, sodass wir wissen, wie hoch der Anteil eigentlich ist, was das Creative beeinflusst. Wir wissen, dass es sehr hoch ist, konnten das aber noch nicht auf eine Zahl niederlegen. Für alle Creatives arbeiten wir sehr eng mit unserem Marketing-Team zusammen, die sich auch um Branding kümmern, um eben alle Marketing-Communications-Materials, die weltweit auch gemacht werden. Und hier haben wir gerade im letzten Jahr sehr stark Kollaborationen gemacht mit dem Team, um zu sehen, was können wir noch mehr an Creatives machen und unterschiedliche Creatives ausprobieren, um die gegeneinander zu testen. Test und Learn sind für uns einfach die wichtigsten Punkte, um noch stärker und besser zu werden für den Return on Ad Spend. Und wir haben zusätzlich auch noch im Team einen Grafikdesigner, der uns auch dabei unterstützt, die Creatives dann auch teilweise nochmal anzupassen in verschiedene Formen, um da möglichst schnell unterschiedliche Dinge auszuprobieren und zu sehen, was besser funktioniert und wie wir es auch noch besser machen können. In Zukunft hoffen wir schon, dass wir hier auch noch schneller werden können, noch mehr unterschiedliche Varianten zu haben, um da die Performance noch weiter voranzutreiben.
Mhm. Welche Rolle spielen Influencer in diesem Kontext?
Die Influencer? Ja, Influencer ist ein sehr unterschiedliches Thema pro Land. Wir hatten in China mit Wang Yibo, und ich spreche sicherlich falsch aus, ein ganz, ganz wichtiger Influencer in dem chinesischen Markt, eine Kooperation. Und dank dem Influencer waren die Produkte innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. Also dort ist es wirklich so, wenn ein Influencer ein Produkt trägt oder das promotet, dann ist es aber auch in Sekundenschnelle manchmal weg. Das hat dann auch Auswirkungen auf chinesische Kunden in anderen Ländern wie USA oder UK, die dann dort auch diese gleichen Produkte kaufen, weil sie auch das bei dem Influencer gesehen haben. Also es ist nochmal eine ganz andere Dimension, als was man jetzt von Europa oder von Nordamerika kennt. Also das ist sehr faszinierend. Ich bin immer wieder beeindruckt. Jetzt auch in Korea gibt's ein TV-Drama. Hatten wir auch eine Kooperation, wo ein paar Produkte mit dargestellt wurden. Und diese Produkte waren auch in kürzester Zeit über verschiedene Länder hinweg ausverkauft. Also es ist faszinierend, das zu sehen, wie andere Kulturen darauf reagieren. Ansonsten arbeiten wir aber auch in Europa, in unterschiedlichen Ländern oder in Nordamerika mit Influencern zusammen. Das ist immer ein spannendes Tool, um auch neue Kunden, neue potenzielle Kunden zu erreichen und auch noch ein bisschen breiter auszustreuen. In USA machen wir auch eine spannende Geschichte momentan. Das nutzen wir Facebook Live einmal im Monat, um auch so nochmal ganz andere Kunden zu erreichen. Und da macht das Team nochmal sehr spannende Livestreams. Ich glaube, eins war es mit einem Blumenhändler, wie man schön diese Sachen wie Bouquets binden kann und das vielleicht auch verknüpfen mit ein paar Swarovski-Kristallblumen, um das Ganze noch ein bisschen hübscher zu gestalten.
Das klingt klasse. Hat sich durch die Covid-Phase, aber auch die Rolle der Influencer für euch verändert? Gab es da eine Beeinträchtigung? Also die Frage wurde mir von vielen Partnern gestellt in dieser Phase, wo die Wahrnehmung war oder die These, ob vor dem Hintergrund dieser schweren Herausforderungen quasi das Influencer-Marketing zu leichtfüßig sein könnte. Und das ist als Frage formuliert, oder?
Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man das vorsichtig einsetzt, gerade in solchen Phasen. Und wir hatten das ja gesehen über die letzten Wochen hinweg, wie verschiedene Themen dann aufkommen, wo alle dann auch ihr Advertising vielleicht für einen Tag ausschalten oder für eine Woche, um auch einen bestimmten Kurs mit zu unterstützen. Das ist sind sehr sensible Themen, wo man auch aufpassen muss, da auch die richtigen Werte für das Unternehmen zu setzen und auch dem Kunden entsprechend zu präsentieren. Ich glaube, man muss da eine gute Balance und einen guten Mittelweg finden. Es gibt Themen, die kann man trotzdem noch im Entertainment-Bereich spielen. Leute wollen ja auch immer noch entertained werden und lassen sich auch noch gern entertainen. Aber es gibt natürlich Themen, bei denen man definitiv vorsichtig sein muss. Und da sollte man nicht bedenkenlos alles so tun wie vor der Covid-Phase.
Spannend. Wie unterscheidet sich bei euch die Nutzung der verschiedenen Social-Media-Kanäle? Welche Unterschiede macht ihr zum Beispiel bei Facebook und Instagram?
Ja, Instagram hat sich ja extrem entwickelt in den letzten Jahren. Wächst da ja auch immer noch weiter. Ein ganz spannender Bereich, auch ein ganz wichtiger, weil alles noch viel visueller ist. Und es finden bei Instagram ja auch viel weniger an politischen Diskussionen statt. Das ist ja doch eher zurückhaltend in dem Bereich, wenn man das auch vergleicht mit Facebook. Da ist Instagram schon schön, weil man es, man hat da mehr den visuellen Anreiz, mehr Entertainment und weniger Hass auch, möchte ich sagen. Hass ist ein sehr starkes Wort, aber man hat dann oft bei Facebook und auch anderen Social-Media-Plattformen sehr viele Diskussionen und das hat man bei Instagram nicht so stark. Zumindest ist mir das nicht so bewusst. Ich glaube, das macht das auch nochmal besonders. Ich habe das Gefühl, Instagram ist auch so ein bisschen erwachsener als Facebook. Aber das ist, eigentlich ist es ja weniger erwachsen, weil es ja noch neuer ist.
Ja, das ist gleicht sich aber sowohl in der Reichweite als auch der Nutzerstruktur immer mehr einander an. Aber ihr macht keine kanalspezifischen Kampagnen oder Assets?
Teilweise schon. Es kommt immer so ein bisschen auch auf die Kampagne, auf die Saison drauf an, auch auf das Land. Dadurch, dass wir den großen Vorteil haben, zumindest im Performance-Marketing, dass wir alles global aussteuern, auch global optimieren, können wir auch immer ein bisschen schauen, was funktioniert in dem einen Land, funktioniert es auch in dem anderen, funktioniert es nicht, so kann man so ein bisschen hin und her shiften zwischen den unterschiedlichen Kanälen, zwischen den unterschiedlichen Ländern, aber auch zwischen den verschiedenen Saisons. Was in dem einen Land eine ganz wichtige Saison ist, wo viele einkaufen, kann in dem anderen Land absolut unwichtig sein. Oder der eine Kanal funktioniert stärker im anderen. So gleicht sich das immer so ein bisschen aus.
Wir sind ja jetzt schon im zweiten Halbjahr und haben 2020 wirklich ein schwieriges Jahr gehabt. Und die In-Season, Weihnachten steht vor der Tür. Und das ist natürlich für alle Branchen ein unheimlich wichtiges Quartal und Halbjahr. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Was sind die Schwerpunkte, auf die du persönlich setzt?
Ja, Weihnachten ist für uns auch eine der wichtigsten Zeiten im Jahr, eine der wichtigsten Periods, Peak Season, auch mit Black Friday, was während Q4 stattfindet. Was wir natürlich jetzt auch machen, ist uns nochmal ganz genau anschauen, was hat im ersten Halbjahr oder in den letzten 5 Monaten, was haben wir hier auch für Learnings draus gezogen? Können wir etwas aus dieser besonderen Phase mitnehmen, bei dem wir das Gefühl haben, falls es nochmal zu einer schwierigen Situation kommt in den nächsten Monaten, dass wir da auch besser darauf vorbereitet sind. Weil natürlich Anfang des Jahres war niemand darauf vorbereitet. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, uns nochmal alles Revue passieren zu lassen, zu sehen, was sind die Dinge, die gut gepasst haben, die vielleicht auch funktioniert haben, die wir schnell umgesetzt haben, weitermachen sollten. Was sind Dinge, die wir nicht getan haben, aber unbedingt machen sollten. Also da lässt sich schon nochmal einiges rausziehen, wo wir auch momentan in der Phase sind, wo wir uns das nochmal sehr genau anschauen, was funktioniert, was hat nicht funktioniert und was sind auch die verschiedenen Szenarien, auf die wir uns vorbereiten müssen. Dass es eben nicht nur der Plan A ist, aber dass wir vielleicht dieses Jahr auch einen Plan B und C brauchen, einfach um sicher zu gehen, dass wir uns das Beste für den Kunden anbieten können.
Was ja natürlich auch eine viel breiter aufgestellte Verantwortung für alle Beteiligte darstellt.
Auf jeden Fall, ja. Aber auch hier hat uns natürlich geholfen, dass wir so eng in den letzten Monaten zusammengearbeitet haben, dass wir jetzt auch ein sehr, sehr eingespieltes Team sind und da auch gemeinsam schauen, wie wir uns darauf vorbereiten können, sodass es wirklich über die verschiedenen Abteilungen hinweg ein gemeinsamer Plan ist und dass es dann keine Silo-Arbeit gibt.
Empathie und Zusammenarbeit höre ich daraus. Das ist ein tolles Abschlussstatement, Silvia. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht, also mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und bedanke mich nochmal für deine Teilnahme. Vielen Dank.
Ich danke dir, mir hat es auch Spaß gemacht.
Klasse. So, auf fb.me/facebookmarketing findet ihr, wie üblich, alle früheren und aktuellen Podcast-Episoden und Webinare. Und außerdem könnt ihr euch dort natürlich für den Newsletter anmelden. Nächsten Freitag haben wir das Thema In-Season, was ich mit Silvia eben auch besprochen habe. Und das betrifft Weihnachten, Jahresend und das Black Friday-Geschäft. Das setzen wir in den Fokus und die Kolleginnen Nadine und Ramona unterhalten sich darüber, wie ihr euch bestmöglich entsprechend für diese In-Season vorbereitet. Vielen Dank und bis demnächst.
Das Facebook Update, deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.